diese pure Kreativität aus so einem Material, was da ist, was Neues zu machen, dass das irgendwie der richtige Weg ist, das ist ja, da muss man ja irgendwie auch gar nicht tief in der Materie stecken, um das zu verstehen, dass es besser ist, was Neues draus zu machen, als es wegzuwerfen. Bei uns ist der beste Weg, mittlerweile auch um unsere Vision zu verfolgen, dass sich jeder Upcycling irgendwie leisten können muss und dass wir eine effiziente und wirklich nachhaltige Produktreise haben, dass wir mit Herstellern zusammenarbeiten, weil wir sind darauf gestoßen, dass Hersteller Airbags und Sitzgurte produzieren und diese Produkte unglaublich hohen Regulierungen entsprechen müssen.
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten, UnternehmerInnen oder auch Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrung über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich durch die Gespräche inspirieren und motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag effektiv mit einzubinden und zu berücksichtigen. Wenn du neu dabei sein solltest, dann empfehle ich dir auch, in die vorherigen Folgen einmal reinzuhören. Da ist bestimmt was Interessantes für dich dabei. Ein Schrottplatz kann ein durchaus inspirierender Ort sein. Hatte ich vorher noch nicht so drüber nachgedacht, aber sonst wäre Adrian wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, einen Rucksack aus Autoteilen zu produzieren und somit die Marke Airpack mit seinem Kumpel Michael zu gründen. Ein funktionales Upcycling-Produkt, was nicht nur gut für Mensch und Umwelt ist, sondern auch qualitativ extrem hochwertig. Nachhaltigkeit as its best. Adrian und Michael möchten mit ihren Produkten das Bewusstsein und das Konsumverhalten der Menschen verändern und dazu anregen, nachhaltiger zu denken und zu handeln. Wie sich die Geschichte von Airpack entwickelt hat, wo sie produzieren und wie sie mit ihrer Marke wachsen wollen, erfährst du, wenn du dir diese Folge anhörst. Los geht's!
Hallo Adrian, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Vielen, vielen Dank, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast und stell dich doch einfach erstmal vor.
Ja, es ist sehr schön, hier bei dir zu sitzen. Ich bin Adrian, bin 34 aus Köln und einer der beiden Gründer von der Upcycling-Marke Airpack.
Okay, genau. Airpack, also diesmal kein sozusagen Fair Fashion Label, was ich heute hier zu Gast habe. Erzähl doch einfach erstmal ein bisschen mehr von Airpack und wie ihr euch dazu entschieden habt, die Marke auch zu gründen oder das Produkt auch vor allem zu entwickeln.
Ja, also was wir bei Airpack jetzt schon einige Jahre machen, also gegründet haben wir 2017, die ersten Produkte haben wir, glaube ich, 2018 verkauft, ist reines Upcycling. Also wir nehmen Abfall der Automobilindustrie, hauptsächlich Airbags und Sitzgurte, aber da kommen auch noch andere Materialien immer dazu und die verarbeiten wir in unsere Produkte. Unser Hauptprodukt ist nach wie vor unser allererstes Produkt, das ist so ein Rolltop-Rucksack aus einem Airbag, die wir auch einfärben, also die sind dann teilweise auch bunt, und Sitzgurten, und der verschließt sich mit so einem Gurtschloss, wie man das aus dem Auto kennt, mit diesem Klicker, mit dem man sich anschnallt, und das ist so ein bisschen das unser Hauptprodukt ausmacht, und ich glaube, dafür kennen uns auch einige. Angefangen hat das alles als Uni-Projekt. Michi, mein Co-Founder und ich, wir haben zusammen in Rotterdam studiert. Wir haben da Entrepreneurship studiert. Das ist so ein bisschen, für mich ist das Kreativste, was ich in der Unternehmerwelt finden konnte. Ich komme selber aus einem sehr kreativen Haus und bin irgendwie in BWL gerutscht. Und im Master habe ich dann gedacht, ich muss meine kreative Ader doch wieder hervorbringen. Und dann kam ich auf diesen Studiengang. Da habe ich dann auch Michi kennengelernt. Und unser erstes gemeinsames Uni-Projekt im allerersten Kurs war es dann auch irgendwie eine Business-Idee zu haben und die dann so mal vorzustellen. Und wir hatten irgendwie zu dem Zeitpunkt schon das Gefühl, dass wir gern was Nachhaltiges machen wollen. Jetzt nicht, weil wir da jetzt tief drin gesteckt haben, so wie die Fridays for Future Studis und Schüler waren wir da noch nicht. War, glaube ich, auch, da sind wir ein paar Jahre zu alt für, aber wir hatten trotzdem die Motivation und sind dann auf den Schrottplatz gegangen, weil wir gedacht haben, wo kriegen wir denn jetzt Abfälle her oder was machen wir überhaupt, und hatten da auch irgendwie eine ganz andere Idee. Wir wollten gerne in dem Kurs ein Produkt präsentieren, anstatt irgendwie nur so auf dem Slide mal zu schreiben, das ist die Idee. Und ja, auf dem Schrottplatz haben wir dann, sind wir da langgelaufen. Das ist irgendwie ein sehr magischer Ort für mich nach wie vor. Also da passiert so viel. Das ist total cool. Also es gibt an jeder Ecke irgendwas, was man spannend findet. In den Niederlanden hat man da irgendwie Motorbootmotoren und so. Da hatte ich irgendwie als Kölner Jung nicht so viel Erfahrung mit. Und ja, ich bin dann mit Michi zusammen so eine Reihe durchgegangen, muss man sich wirklich so vorstellen. Da waren gestapelte Autos und aus einem Lenkrad hing so ein Airbag. Und auch da hatte ich vorher in meinem Leben nie Kontakt zu so einem Airbag. Und das war irgendwie verrückt. Der hing aus dem Lenkrad raus und der hatte schon so die Form von einem Rucksack. Das erzähle ich immer gerne. Also es ist so der Moment, das war wirklich so, wir haben das gesehen und wussten sofort, was wir daraus machen wollen. Also es gab gar keine Diskussion. Das war wie im Finger geschnipst. Ja, das wird ein Rucksack. Also so ein kleines Signal irgendwie, wenn man an sowas glaubt. Und ja, dann haben wir das mitgenommen. Am selben Abend haben wir uns noch hingesetzt und mit Nadel und Faden wirklich so unseren ersten Prototypen gebastelt. Also ich sage immer basteln, weil wir konnten gar nicht nähen. Ich kann es nach wie vor nicht wahnsinnig gut, aber zu dem Zeitpunkt gar nicht. Aber es ist trotzdem was daraus entstanden. Das konnten wir dann in der Uni vorstellen. Und ja, von dem Zeitpunkt wussten wir eigentlich, dass wir da irgendwas gefunden haben, was Leute begeistert. Unsere ganzen Kommilitonen waren hin und weg. Also wir waren auf jeden Fall die Stars von dieser Vorpräsentation, weil ja, wir hatten halt wirklich was in der Hand. Und dann haben wir es da immer weiter organisiert, gemacht und ja, sind dann irgendwie da so reingerutscht. Am Ende des Studiums hatten wir einen fertigen Prototypen, einen Businessplan und dann haben wir gedacht, ja, wenn wir es probieren wollen, dann ist doch jetzt der ideale Zeitpunkt. Ne? Man hat noch keine Risikos, keine Familien, keine Kinder, keine Verantwortung. Da kann man ja einfach mal testen und das haben wir dann gemacht und so ist dann unsere Marke entstanden.
Ja. Hört sich echt gut an. Also ich glaube, es bringt auch was, dass man nicht nur einfach am Schreibtisch sitzt, irgendwie vor einem Blatt Papier irgendwie und sich was überlegt oder rumrecherchiert im Internet. Ich glaube, es bringt halt echt viel mehr, wenn man einfach wirklich mal dann rausgeht und schaut, okay, was kann man da irgendwie entdecken. Gut, auf den Schrottplatz wäre ich jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt gekommen, aber wenn du da irgendwie immer schon so Beziehungen zu hattest und da irgendwie eine Kreativität draus gespürt hast, dann war das ja echt der richtige Platz für euch.
Ich kann es jedem empfehlen, mal über den Schrottplatz zu laufen.
Okay, ich kenne sonst immer so Baumarkt, finden ja auch immer viele ganz, ganz inspirierend. Da kann man ja auch mal ganz viele tolle Sachen
schenken. Ja, das stimmt. Das ist aber eher so für Heimwerker. Finde ich auch nicht schlecht. Ich bin auch gerne im Baumarkt.
Ja, genau. Dann habt ihr wahrscheinlich auch während des Studiums dann euch auch, okay, unabhängig davon, dass ihr gar nicht da die Absicht hattet, irgendwie unbedingt ein nachhaltiges Produkt oder nachhaltig zu agieren, aber wahrscheinlich habt ihr euch dann ja auch irgendwie so eine Strategie überlegt, okay, was sind denn unsere Werte und Visionen dafür, wofür wollen wir halt stehen und wie wollen wir es auch dann weiterentwickeln, was habt ihr euch denn da dann so überlegt? Weil du sagtest ja auch schon, ihr wart ja auch ziemlich früh eigentlich dran mit Produktion von nachhaltigen Artikeln. Das hat sich ja wirklich erst in den letzten Jahren nochmal immens entwickelt, also da gab es ja vielleicht dann auch noch gar nicht so richtig die Vorbilder dann für euch, wo ihr euch dran orientieren konntet oder wie war das?
Also es ist so gewesen, dass wir, als wir damit angefangen hatten, es war schon so, dass wir beide gedacht haben, ja irgendwie Nachhaltigkeit ist doch irgendwie was Cooles, so, aber wir waren jetzt nicht so tief in dem Thema drin. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch irgendwie nicht doch gar nicht so mit so, also ich wusste zum Beispiel, ja gut, weiß ich nicht, Flugreisen und viel mit dem Auto fahren ist nicht so gut für die Umwelt, aber zum Beispiel dem Thema, dass Mode nachhaltig sein kann, das ist bei mir da noch gar nicht so angekommen. Ne? Irgendwie das, habe ich einfach noch gar nicht drin gesteckt in dem Thema. Und das kam dann natürlich so peu à peu, als man sich dann, wie mit allen Dingen, ne, wenn man sich mehr mit Sachen befasst, dann lernt man auch mehr und ist irgendwie informierter und versteht dann auch irgendwie Zusammenhänge anders und weiß dann, mittlerweile weiß ich, dass die Modeindustrie eine der dreckigsten Industrien oder die Textilindustrie ist. Also ich glaube, es sind 10% der Emissionen kommen über die Textilindustrie, was ja enorm ist. Das wusste ich alles zu dem Zeitpunkt nicht. Und unsere erste Vision im Studium war eigentlich so rein aus der Kreativität raus. Also wir haben gesagt, das ist doch irgendwie cool, dass man aus was Altem was Neues machen kann. Das war gar nicht so, dass ich da jetzt irgendwelche Klimabilanzen mir ausgedacht habe, sondern oder an solche Klimabilanzen oder irgendwas gedacht habe, sondern wirklich diese pure Kreativität aus so einem Material, was da ist, was Neues zu machen, dass das irgendwie der richtige Weg ist. Das ist ja, da muss man ja irgendwie auch gar nicht tief in der Materie stecken, um das zu verstehen, ne, dass es besser ist, was Neues draus zu machen, als es wegzuwerfen. Ich glaube, das kann man jedem ganz gut vermitteln. Und daraus hat sich dann über die Zeit immer mehr etwas kristallisiert für uns. Ne? Also wir haben als Studenten natürlich jetzt noch nicht anders an unsere große Business-Vision gedacht. Die hat sich dann über die Zeit entwickelt. Aber da kann ich ja jetzt einfach hinspringen. Also unsere Idee mittlerweile ist es, dass wir so Leute durch unsere Produkte ähnlich wie uns selber mitnehmen möchten auf den Weg, um auch zu zeigen, wir haben das damals durch unseren eigenen Prozess kennengelernt. Okay, cool, man kann was Neues draus machen. Und dann sind wir in diese Materie reingerutscht. Und wir glauben, dass wir Menschen inspirieren können, auch einfach mit unseren Produkten. Und wenn ich sage, hey, das war mal ein alter Gurt, wie du den aus dem Auto kennst, das war mal ein Airbag, wie der auch in deinem Auto ist, und guck mal, daraus haben wir jetzt was Neues gemacht, dann kann das ja in den Köpfen vieler Menschen einfach dazu führen, dass sie nachdenken können, ja, was kann man denn noch irgendwie clever neu einsetzen. So, das ist so ein bisschen die Idee, dass wir quasi wegkommen können von dieser Wegwerfmentalität, die meiner Meinung nach gerade wieder leider ein bisschen im Kommen ist, gerade was im Thema Mode irgendwie los ist. Ne? Also, dass der Konsum durchweg einfach ein bisschen bewusster wird, und da wollen wir unseren Teil zu beitragen. Und unsere große Vision ist, dass wir es dann wirklich schaffen, das Thema Upcycling so ein bisschen aus der Nische rauszuholen, in der es ja immer noch ist, und wirklich Mainstreaming zu machen. Also wir wollen es schaffen, Produkte herzustellen, die upgecycelt sind, mit denen jeder was anfangen kann, und mit dem jeder oder jede irgendwie in Verbindung treten kann und sich das auch leisten kann. So, das ist so ein bisschen aktuell unsere große Vision, aber die verändert sich auch irgendwie, weil wir auch nach wie vor immer viel dazulernen.
Ja, auf jeden Fall. Du sagst es so, dass es eigentlich ja ganz normal ist, dass man ein Produkt vielleicht mal wiederverwendet oder was Neues draus macht. Ich glaube, das kommt jetzt halt auch tatsächlich erst so wirklich, oder wird aktueller durch die ganzen Gesetze halt auch, Thema Kreislaufwirtschaft, nicht mehr linear denken. Also ich glaube, so wie ihr gedacht habt, ich glaube, das haben damals dann noch nicht nur wirklich viele. Und aber du hast absolut recht, es muss halt so neu gedacht werden, oder eigentlich neu ist es ja auch gar nicht, aber da muss irgendwie ein Schalter mal umgesetzt werden, dass halt nicht immer nur neu produziert wird, sondern wirklich geschaut wird, okay, wie kann ich ein Produkt länger im Lebenszyklus einfach lassen? Ja. Und da kommen euch natürlich tatsächlich auch die ganzen Gesetze, die jetzt ein bisschen anstehen, also nicht passend, aber damit könnt ihr ja wirklich dann auch gut arbeiten einfach. Da habe ich mir nämlich auch so überlegt, ich weiß gar nicht, bietet ihr dann auch schon so Reparaturservice an für eure Rucksäcke, wenn da mal irgendwie eine Schnalle kaputt ist oder ein Gurt abgerissen ist, weil das trägt ja dann auch schon wieder mit dazu bei.
Ja, also wir haben, das Problem ist, dass mit diesem Reparaturservice, wir hatten das ganz lange, da haben wir ein cooles Unternehmen gehabt, da konnten wir die in Deutschland hinschicken, die haben das repariert und dann wieder an den Kunden zurückgeschickt, und die sind leider insolvent gegangen. Das hat jahrelang wunderbar funktioniert. Die sind jetzt gerade nicht mehr da, und wir sind auch auf der Suche nach einem Partner, der das machen kann, weil wir selber produzieren ja in Rumänien und nicht in Deutschland. Und da ist es dann immer so ein logistischer Aufwand. Also wenn ich jetzt dem Kunden sage, also eigentlich ist nur der Postweg das Problem. Wenn ich dem Kunden sage, du schickst es mir, ich repariere es, ich schicke es dir zurück, dann ist durch den Postweg ja einmal, muss man dann auch ganz klar sagen, das Thema Nachhaltigkeit, da werden dann Boxen benutzt, im Worst Case neue. Ich habe da natürlich auch eine Klimabilanz, an die ich denken muss. Und das Zweite ist einfach schlichtweg die Kosten. Wir sind ja trotzdem auch irgendwie ein profitorientiertes Unternehmen und müssen halt auch schauen, wenn ich jetzt irgendwie so weit bin, dass die Reparatur am Ende des Tages teurer ist als ein neues Produkt und ich daraus noch doppelte Postwege habe, ist halt schwierig. Deswegen, was wir aktuell haben, was eigentlich auch ganz gut klappt, ist, Leute zu incentivieren, einfach zum lokalen Schneider zu gehen, was man ja jahrelang immer gemacht hat. Ich weiß gar nicht, warum muss ich denn als Rucksackunternehmen in Köln jemanden, der einen Rucksack von mir in München gekauft hat, warum muss ich den denn hier vor Ort reparieren? Es gibt in München ja zig Änderungsschneidereien, lokale, kleine Unternehmen, die irgendwie total wichtig sind, auch für die Modeindustrie letztlich. Man kann ja alles reparieren. Da machen wir dann, incentivieren wir das und sagen wir, wir können das jetzt für dich reparieren. Im Worst Case machen wir das halt irgendwie, manchmal machen wir das bei unserem Schneider vor Ort oder schicken das ab und zu auch zur Produktion zurück. Oder wir erstatten dir so und so viel Euro. Ich glaube, aktuell sind es 30 Euro pauschal Oder du schickst uns halt einen Beleg, dass es teurer war, aber eigentlich ist es nie teurer. Und für viele ist es dann sogar ja irgendwie ein Geschäft, ne? Also die haben dann einen kleinen Schaden, der kostet die 15 Euro zu reparieren und dann haben sie sogar 15 Euro gespart. Das ist das, was wir gerade versuchen ja zu machen. Wobei es bei uns auch jetzt nicht so ein Riesenthema ist, weil die Produkte wirklich lange halten. Ich glaube, es ist dem Material geschuldet. Wir haben jetzt nicht so viele Defekte. Deswegen ist es auch jetzt nicht so ein Fass, was wir jetzt schon aufgemacht haben. Wir haben da in der Hinterhand was wir probieren möchten. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert, aber dadurch, dass wir in der EU produzieren und sowieso ab und zu Materialien zu unserer Produktion schicken müssen, könnte man ja das irgendwie verbinden. Aber ja, das ist einfach noch zu wenig, um da einen vernünftigen logistischen Prozess aufzubauen.
Nee, das stimmt, auf jeden Fall. Und klar, man kann ja auch so ein kleines Netzwerk so in unterschiedlichen Städten halt eigentlich dann auch aufbauen und sagen, hier, pass auf, da ist noch eine Schneiderei oder so, mit der wir zusammenarbeiten. Aber grundsätzlich hast du auch recht, genau dieses Thema halt, dass Reparaturen manchmal dann teurer sind, als wenn man sich ein neues Produkt anschafft. Das kann eigentlich auch nicht sein und das darf nicht sein und das müsste eigentlich auch gefördert werden, dass wirklich aber da der Anreiz größer ist.
Also wenn ich zum lokalen Schneider gehe, ist es nie teurer. Das ist nur, das ist ja logisch, wenn der Postweg dazukommt, dann habe ich ja schon zweimal DHL-Kosten von, keine Ahnung, 12, 13 Euro dann insgesamt. Dann bin ich schon mal 13 Euro, das ist nur der Transport. Und dann, wenn ich dann 13 Euro, ich meine, gut, unsere Produkte kosten mehr als 13 Euro, aber wenn man so guckt, was man sich da irgendwie jetzt gerade bei Temu und so bestellen kann, da kostet so ein Rucksack wahrscheinlich 4 Euro oder so und dann bringt es halt gar nichts mehr. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema. Und die lokalen Schneider ist ja eigentlich das Beste. Also auch mit Partnern, wenn ich jetzt im Kölner Süden, da wohne ich, bin und mir dann eine Marke sagen würde, ja, unser Schneidungspartner, der ist im Kölner Norden und da fahre ich irgendwie 50 Minuten mit dem Fahrrad hin und gegenüber von meiner Haustür ist halt auch ein Schneider. Und also warum sollte ich? Ja, klar. Also das ist, ich finde es eigentlich müsste das der beste Weg sein, meiner Meinung nach. Ist natürlich dann für den Kunden so, dass viele so ein Serviceverständnis haben, dass das doch eigentlich Aufgabe von der Marke selber ist. Was ich auch verstehe, aber es ist dann nicht unbedingt besser, was dann so eine Marke macht, und es ist definitiv nicht nachhaltiger, wenn man da dann extra die Sachen verschickt. Das muss man sich klar sein.
Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich dann auch einfach wieder so eine Lernphase und so ein Kommunikationsdenk, was man deutlich halt irgendwie rüberbringen muss, und lernen muss einfach, ne? Ja, das kann gut sein. Du sagtest, ihr schickt ja auch noch Materialien. Klar, einmal die vom Schrottplatz, halt die Airbags und die Gurte. Was für Materialien habt ihr denn noch eigentlich bei den Rucksäcken, die ihr so, sag ich mal, dann neu kaufen oder zusätzlich kaufen müsst? Also Negan wahrscheinlich. Und
ja, also erstmal die Airbags und die Sitzgurte, die kommen nicht von Schrottplätzen. Das war ganz am Anfang so, als wir Studenten waren, war das unser Weg. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass das einmal regulatorisch sehr schwierig wird, weil explodierte Airbags, also geplatzte Airbags, haben irgendwie Spuren von irgendwas. Ne? Diese Kartusche, die dann explodiert, die geht dann ins Textil rein. Und das ist einfach, das fällt dann unter Sprengschutzgesetz. Und das Zweite, und das ist eigentlich das Wesentlichere, dass der logistische Prozess dann überhaupt nicht mehr zielführend wäre. Das ist uns dann auch relativ schnell aufgefallen. Upcycling und Recycling sind alles tolle Sachen, wenn man das in Gänze gut macht. Wenn ich upcycle und sage, ja, ich hole mir von dem Schrottplatz XY 5 Airbags und dann fahre ich danach 40 Kilometer zum nächsten, da sammle ich mir wieder 7 Airbags, dann sind die alle ölverschmiert, weil der Mensch, der am Schrottplatz die Autos auseinanderschneidet, eben auch mein Airbag irgendwie rausgedreht hat. Dann muss ich die chemisch aufarbeiten und reinigen, damit ich wieder weiß sind, und dann habe ich am Ende von der Klimabilanz was schlechter ist als ein neues Produkt. Ne? Und das ist auch beim Recycling noch viel gravierender. Also beim Recycling ist ja mittlerweile alles irgendwie recycelt und ich lese wenig darüber, dass Leute sich Gedanken machen, ob das wie die Bilanz dahinter ist. Ne? Also das muss kontrolliert werden. Und bei uns ist der beste Weg, mittlerweile auch, um unsere Vision zu verfolgen, dass sich jeder Upcycling irgendwie leisten können muss und dass wir eine effiziente und wirklich nachhaltige Produktreise haben, dass wir mit Herstellern zusammenarbeiten, weil wir sind darauf gestoßen, dass Hersteller Airbags und Sitzgurte produzieren und diese Produkte unglaublich hohen Regulierungen entsprechen müssen. Also so ein Sitzgurt oder so ein Airbag, damit er im Auto landet, der darf ja wirklich gar keinen Fehler haben. Es ist nicht wie in der Modeindustrie, dass wenn da irgendwie, weiß ich nicht, die Naht falsch gesetzt wurde, dass man dann kurz die Naht wieder aufmacht und näht man sie richtig. Das geht nicht. Sobald die Nadel gesetzt ist, muss es passen. Und kleine Fehler, kleine Mängel, auch allein im Textil, die werden überhaupt nicht toleriert. Und ist natürlich auch wichtig, da hängen ja Menschenleben dran, verstehe ich alles, aber das produziert verdammt viel Müll, den wir dann abgreifen können. Also das ist total cool. Wir kriegen dann quasi teilweise fertig vernähte Airbags, die in der Endkontrolle durchgefallen sind. Wir kriegen teilweise Textil. Wir kriegen also in völlig verschiedenen Formaten. Manchmal erkenne ich, was das Problem war, manchmal erkenne ich es nicht. Das sind die Materialien, die wir kriegen und dadurch können wir unglaublich effizient agieren. Also wir kriegen quasi ein Material, was eigentlich neuwertig ist, was einfach aber nicht mehr für den ursprünglichen Zweck dienlich ist und können das sofort weiterverarbeiten. Und diese Airbag- und Sitzgurtproduktion, die sitzt in Rumänien 20 Kilometer von unserer Produktion. Das heißt, auch innerhalb von unserer Supply Chain haben wir diese Wege wahnsinnig kurz gehalten. Dadurch ist das effizient. Also Schrottplatz und Sitzgurt kommt, also nee, Airbag und Sitzgurt kommt aus dieser Produktion. Sicherheitsschlösser, also die Gurtschlösser, die kriegen wir noch viel von Schrottplätzen. Auch hier bauen wir uns langsam Ausschussware auf von Herstellern, aber es ist schwieriger, an die zu kommen, weil so ein Gurtschloss muss ja auch für uns funktionieren. Das bringt uns ja nichts, wenn wir ein nicht funktionales Gurtschloss haben. Und die sammeln wir in ganz vielen Schrottplätzen hier in der Region, teilweise aber auch einfach in Deutschland irgendwo. Und die shippen wir dann alle 2-3 Monate zu unserem Produzenten. Also das ist unsere Materialquelle. Und ja, mittlerweile gibt es Produkte, die sind wirklich zu 99% upcycled. Da ist dann das einzig Neue der Faden und vielleicht unser Webeetikett, wo Airbag draufsteht. Das sind die ganz simplen Produkte, wie zum Beispiel haben wir für Unternehmen so Beutel, also so in Köln sagt man Bügel, wie so eine Leinentasche oder sowas. Das haben wir zum Beispiel aus Airbags und Sitzkunden, da ist dann nur der Faden neu und ich glaube unser Label. Bei den Rucksäcken sind wir, bei den Rolltops sind wir gerade bei einem Upcycling-Anteil von ungefähr 85%, wenn man das auf Gewichtebene nimmt. Also wir wiegen dann einfach ab, wie viel ist Altmaterial, wie viel ist Neumaterial. Und da sind die neuen Materialien dann sowas wie Zipper oder irgendwelche Polsterungen oder auch Labels oder kleine Plastikversteller, die man halt an einem Rucksack braucht, damit der halt für viele Leute nutzbar ist. Und da verfolgen wir so ein bisschen die Idee, dass wir sagen, ja, wir wollen upcycled sein und wir wollen nachhaltig sein und wir wollen das super gut machen. Aber die Produkte müssen einfach, die dürfen konventionellen Produkten in nichts nachstehen. Also ich muss die verstellen können, ich muss Zippertaschen haben und ich muss diese Sachen halt haben, damit ich ein konkurrenzfähiges Produkt habe. Und dafür kaufen wir dann neue Materialien.
Klar. Und sag mal, wie seid ihr auf eure Produktionsstätte in Rumänien eigentlich gekommen? Hattet ihr irgendwelche Kontakte und wonach habt ihr die dann auch ausgewählt?
Bei der Produktion hatten wir wahnsinniges Glück. Also es ist eine total verrückte Geschichte. Einmal kommt meine Mutter aus der Stadt, wo wir jetzt produzieren. Also meine Mutter ist in Timișoara geboren, da produzieren wir jetzt. Das heißt, ich hatte irgendwie so eine Verbindung zu dem Land schon. Und mein Co-Founder Michi, den ich im Studium kennengelernt hatte, der hat mir dann irgendwann nach 2 Monaten, als wir mitten im Projekt schon waren, gesagt, ja, mein Vater ist involviert in so einem Produktionsprozess in Rumänien. Also der ist seit 20 Jahren, produziert er da Sportartikel. Und wir können da mal rüberfahren nach dem Studium und die haben sicher gute Kontakte und Beziehungen zur Produktion. Dann sind wir dann nach dem Studium rübergefahren. Das ist eine recht große Produktion dort, die für viele Sportartikelhersteller produziert. Da haben wir dann unsere ersten Tests gemacht einfach und die machen eigentlich was völlig anderes. Also Sportartikel sind sehr dünne Stoffe, sehr elastische Stoffe und wir machen ja robuste, sehr harte und unelastische Stoffe. Das heißt, die Produktion war jetzt nicht perfekt von den Maschinen auf uns abgestimmt, aber die haben dann mal angefangen und dann mittlerweile haben die da wirklich eine Linie für uns aufgebaut, neue Materialien, neue Maschinen gekauft und wir sind dann da auch einfach geblieben, weil wir festgestellt haben, Einmal hätte uns, glaube ich, keine andere Produktion genommen mit unserem Prozess. Also was wir machen, ist ja wirklich sehr, sehr unkonventionell. Eine normale Textilproduktion, Rucksäcke generell, die meisten kommen aus Fernost und es ist alles hochautomatisiert. Ne? Ich habe dann meinen Stoff von der Rolle, der wird dann perfekt zugeschnitten und bei uns ist es dann halt wirklich so, dass wir Materialien kriegen, wo dann einer sich angucken muss, ja, was mache ich jetzt daraus? Also kann ich daraus eine Tasche machen oder nicht? Und das ist so, was, glaube ich, die wenigsten mitmachen würden. Das heißt, wir haben einfach von vornherein totales Glück gehabt und sind dann da auch geblieben und haben auch irgendwie, ich glaube, wenn man in der EU produziert, dann ist es auch schwieriger, an schwarze Schafe zu gelangen, sowas, was Arbeitsbedingungen und Fairness angeht, als zumindest in Fernost, weil es natürlich da schon mal größere Regulierungen gibt, weil man einfach auch nochmal mehr Transparenz kriegen kann. Und die Näherei, wo wir sind, hat halt ganz viele, dann haben wir natürlich auch irgendwann festgestellt, ja, wir wollen nicht nur nachhaltig sein, sondern es soll auch irgendwie fair sein. Und die Näherei hat produziert für ganz viele Fairware-zertifizierte Hersteller, wo wir dann auch gesagt haben, jo, das ist schon mal von der Zertifizierung was wir dann irgendwann auch mal haben können. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass, ich glaube, was muss man 10 Millionen Euro Umsatz machen, um das zu kriegen? Irgendwie sowas war das damals. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist. Aber trotzdem ist es schon mal, das ist schon mal gut zu wissen. Und wir haben dann auch in diesem Prozess, also ich war mit Michi im ersten Jahr 7 Monate vor Ort, weil wir das da komplett entwickelt haben. Das heißt, wir haben die Leute, die unsere Produkte genäht haben, halt auch alle kennengelernt. Also wir waren jeden Tag da. Und das ist auch total nett, weil in Timișoara ist so eine deutsche Community gewesen früher. Also da waren ganz, es gibt die Banater-Schwaben, vielleicht hört es ja hier einer, Banater-Schwaben, die haben da mal eine ganz große Community gehabt. Das ist dann weniger geworden, weil die ganz viele nach Deutschland gegangen sind, zu Zeiten des Wirtschaftswunders. Aber einige sind da geblieben und auch von unserer Näherin, also Judith zum Beispiel, die hat uns ganz am Anfang ganz viel geholfen, ist so eine, ne? Da konnten wir dann auch Deutsch mit der sprechen und zwar irgendwie, es war sehr familiär von Anfang an. Und ja, also das, da hatten wir, glaube ich, großes Glück. Da haben andere Schwierigkeiten, was zu finden und geraten dann an die Falschen und wir hatten da irgendwie, was das Thema Produzentensuche angeht, von vornherein, was alle Kriterien angeht, irgendwie den richtigen, sind wir total happy drüber.
Ja, das ist, war super hilfreich, denke ich, dass ihr da schon vorher oder dass der Vater da von deinem mit Founder Connection hatte, auf jeden Fall. Ja. Und du sagtest vorhin auch noch, genau, ihr färbt ja auch die Airbags teilweise ein. Wird das dann auch in Rumänien gemacht? In der gleichen Produktionsstätte haben die auch eine Färberei damit angeschlossen oder ist das dann im Umfeld nochmal ein separater?
Ne, das ist eine andere Firma, aber die ist in derselben Stadt. Also auch hier wieder versucht, die Wege dann kurz zu halten. Wobei, es müsste jetzt auch nicht unbedingt in derselben Stadt sein, aber war natürlich für uns cool. Und das ist eben auch irgendwie eine italienische Firma, die da drüben eine Färberei hat und die auch einen großen Fokus auf Nachhaltigkeit haben. Bei der Textilfärberei total wichtig. Das ist ja das, was oft das allerdreckigste ist und die konnten wir uns dann halt auch perfekt angucken und konnten auch, also die färben zum Beispiel nur mit Ökotex-zertifizierten Farben, so das meine ich halt irgendwie, du hast irgendwie, ich glaube, wenn Kunden das in Europa fertigen lassen, dann ist das, glaube ich, sowieso schon die Prämisse, habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl. Also wenn ich irgendwie möglichst günstig produzieren will und mir ist alles egal, dann warum sollte ich dann in Europa produzieren? Das macht keinen Sinn, das ist eh viel teurer. Also das heißt, diese ganzen Nähereien zumindest, die wir jetzt kennengelernt haben und die ganzen Partner, die wir da haben, haben sich schon auf dieses Kundensegment fokussiert, denen das irgendwie wichtig ist. Und auch da deswegen, also wir sind da hingegangen und als wir die recherchiert haben, wussten wir das gar nicht. Und dann saßen wir da und haben halt gefragt, wie sieht's denn aus mit Nachhaltigkeit bei euch, mit dem Einfärben? Und dann sagt er, ja, ist halt alles Ökotex zertifiziert, führt uns da durch seine Färberei, zeigt uns irgendwie das Klärwerk, was der da hat, hochmodern, was irgendwie, ich glaube, 70% von dem Wasser fließt direkt in die Färberei zurück. 30% wird komplett aufbereitet, ist Trinkwasserqualität und irgendwie Greenpeace hat einen Schlüssel und kann kontrollieren kommen, wann sie wollen. Irgendwie so. Und auf dem Dach alle Solarpanels im Sommer 90% der Energie über Sonne. Ja, das ist auch wieder so eine Geschichte. Wir sind hingegangen und war halt direkt perfekt. Wahrscheinlich ist das auch nicht so, so selbstverständlich, aber hatten wir auch irgendwie wie großes Glück, genau.
Ja, mega viel Glück, ja. Also wirklich. Ja, es gibt natürlich auch halt in der EU auch mal nochmal schwarze Schafe, wenn ich so nach Bulgarien irgendwie gucke und so, ne? Aber das hört sich bei euch ja wirklich echt alles
tippitoppi. Es gibt es ja überall. Es gibt nur weniger. Darum geht es letztlich, ne? Also,
ja.
Das ist ja das, also zum Beispiel in Rumänien, der Mindestlohn, der steigt jedes Jahr. Mhm. Und wir haben irgendwie das Glück, dass wir werden selber immer effizienter, weil wir einfach, unser Workflow wird immer besser. Wir sind irgendwie in besseren Gesprächen mit den Materiallieferanten, die dann irgendwie sagen, ja, wir haben jetzt auch so ein Material und so ein Material. Und dadurch können wir die steigenden Kosten immer kompensieren. Aber ich glaube, die Preise in Rumänien sind in den letzten, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber es ist im 15-20% sind die Preise mal, die Produktion, die Löhne mal mindestens gestiegen, seitdem wir da produzieren, was halt einfach daran liegt, dass die Wirtschaft da wächst, das ist ja fürs Land sehr positiv, und deswegen, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich will möglichst billig und alles mir egal produzieren, dann würde ich eh nicht da produzieren wahrscheinlich.
Ja, nee, klar, das passt ja auch nicht. Und ihr habt ja jetzt eigentlich dann auch wirklich einen ganz guten Vergleich, wenn es auch eine Produktionsstätte ist für Textilien. Hast du da mal irgendwie gesehen, würdest du sagen, gibt es irgendwelche Unterschiede, die man bei Fair Fashion berücksichtigen müsste im Vergleich zu eurem Produkt, also zu Rucksäcken? Sagst du da, das ist eigentlich auch viel einfacher, unsere Produkte zu machen, als wenn ich jetzt Textilien produzieren würde, weil da müsste ich noch dieses und jenes beachten. Ist dir da mal irgendwie was aufgefallen, wo du sagst so, ich bin ganz froh, dass ich auf die Rucksäcke gestoßen bin?
Also was auf jeden Fall ein Thema ist, wo ich happy drüber bin, ist, dass ich nicht meine ganze Supply Chain kontrollieren muss. Also für mich ist so, das Airbag-Textil ist da und es liegt da und wird verschrottet oder teilweise auch aufbearbeitet, aber es liegt halt da und dann denke ich mir, warum sollte ich jetzt, und es wird auch nicht für mich produziert, also der Produzent ist, ne, das ist die Autoindustrie, die das haben will, warum soll ich mich jetzt damit groß auseinandersetzen, woher dieses Textil kommt? Es macht keinen Sinn, selbst wenn ich rausfinden würde, ist es nicht, ne? Ich weiß, die kommen auch irgendwie aus Deutschland teilweise, aber selbst wenn ich jetzt rausfinden würde, ist wirklich das schlimmste Material das schlimmste wahrscheinlich würde ich dann trotzdem, aber ist kein tolles Material. Wenn ich das jetzt rausfinden würde, dann würde ich mir trotzdem als Upcycler die Frage stellen, bin ich der Grund, warum dieses Material, oder wenn ich dieses Material jetzt upcycle, kurbel ich dann mit meiner Tätigkeit die Produktion dieser Materialien an. Und da muss ich bei uns ganz klar sagen, nein, wir haben absolut null Einfluss darauf. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir machen das nicht mehr, dann würde die Autoindustrie mit Sicherheit gar nichts daran tun. Also wir kaufen das Material ja auch einfach zum Recyclingpreis ein. Was dann passieren würde, ist, es würde dann einfach entweder zu anderen Recyclern verkauft werden, die das dann irgendwie komplizierter aufarbeiten als wir. Klimabilanz nicht so ganz so gut, dann wird es halt einfach weitergehen. Deswegen, diesen Schuh muss ich mir nicht so anziehen, was unsere Grundmaterialien angeht, was, glaube ich, in Fair Fashion echt problematisch ist. Also da gibt es sehr tolle Lösungen mittlerweile. Habe ich auch viele jetzt in meiner Laufbahn kennengelernt, zum Beispiel die Firma Retraced. Haben zwei Freunde von uns gegründet, die wirklich dann, wo man das Ganze dann schauen kann, wo wird was produziert, ne, von der Baumwollproduktion bis hin zum fertigen Textil. Das ist, glaube ich, was ich mir sehr kompliziert vorstelle im Fair Fashion Bereich, wo ich eigentlich jetzt sage, das ist bei uns einfacher, aber klar, wir haben dann andere Hürden. Also bei uns gibt's dann, weiß ich nicht, nicht genug Material, oder man kann aus dem Material nicht das machen, was wir wollen. Die Materialqualität ist von heute auf morgen eine andere. Also das ist irgendwie, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner wahrscheinlich. Aber das ist, glaube ich, so ein Unterschied. Ja.
Ja, genau, klar. Aber dafür habt ihr ein individuelles Produkt halt. Da ist auch eigentlich dann nicht unbedingt jedes dem anderen ähnlich halt. Aber das ist ja dann typisch halt auch bei Upcycling-Produkten.
Genau, aber dann von der fertigen Verarbeitung, also ich bin jetzt nur bei Näherei, es ist das Gleiche. Es nähen dieselben Leute in derselben Stadt. Also da gibt es kein Unterschied. Ne? Das Einzige, was vielleicht noch ein Thema ist, was ganz cool bei Rucksäcken ist, ist, dass wir ein sehr kontinuierliches Produkt haben. Ich kann die Rucksäcke jetzt produzieren, mir auf Lager legen und auch im nächsten Jahr verkaufen.
Ja.
Bei Fair Fashion, wenn ich dann die Kollektion nicht mehr die richtige ist, ja, dann bleibe ich drauf sitzen oder muss irgendwie, ich habe sehr viel Fluktuation und das ist auch wiederum für die Nähereien total schwierig. Also das haben wir jetzt auch irgendwie sehr eng mitgekriegt. Diese ganzen Krisen, die es jetzt gab, von Covid bis hin zu Inflation und so, in der Näherei war das wirklich immer unglaublich, wie schnell große Marken einfach so mit dem Finger geschnipst haben und gesagt haben, ja, wir reduzieren dieses Jahr unsere Bestellung um 60%. Was dann ja auch bedeutet, dass da 60% von den Mitarbeitern theoretisch ja keine Arbeit haben. Und so eine Näherei kann dann ja auch nicht sagen, ja, wir füttern euch durch, weil die werden auch von den Leuten mit Fairware-Zertifikat und allem bis auf den letzten Euro ausgequetscht. Also das ist nicht so, dass die Leute mit den Zertifikaten dann irgendwie sagen, ja, hier, wir zahlen euch jetzt noch einen Obolus, damit eure Näher irgendwie die nächsten 30 Tage irgendwie bezahlt werden können. Das machen die, das sind ja auch Unternehmen, ne? Und die haben ja dann dieselbe Krise auch. Ne? Die reduzieren ja nicht, weil sie irgendwie Spaß dran haben, sondern weil die Leute weniger konsumieren. Und das Coole bei unserem Produkt ist, wir produzieren dann einfach immer weiter, weil dann haben wir halt das Agreement mit denen und sagen, ja, ihr könnt halt weiternehmen, wenn wir jetzt dann weniger verkaufen, dann legen wir die bei euch auf Lager und dann verkaufen wir irgendwann mal wieder mehr. Und so ist es ja dann auch. Ne? Nach Covid, dann kamen die auf einmal alle zurück und dann hatten die, also in der Näherei, die hatten Auftragsvolumen, weiß ich nicht, unter was halt irgendwie kritisch, dann sind viele weggebrochen und dann kamen anderthalb Jahre später, wollten auf einmal doppelt so viele zurück, weil die alle festgestellt haben, oh, wenn wir jetzt unsere Kollektionsware in Asien bestellen, dann wird das nicht mehr pünktlich fertig, deswegen gehen wir jetzt nach Europa. Und dann wurden die auf einmal mit Aufträgen überschüttet. Ne? Und da hatten wir dann Gott sei Dank gerade viele Rucksäcke auf Lager gehabt und dann konnten wir unsere Kapazität ein bisschen runterfahren. Das ist halt sehr kritisch und das ist halt an Rucksäcken ganz cool. Ich kann die ja immer produzieren. Also das ist, glaube ich, ein Vorteil.
Ja, aber so soll es ja eigentlich nicht sein. Ne? Ich weiß auch, während Covid waren ja auch die ganzen Schlagzeilen irgendwie immer präsent, dass irgendwelche großen Marken das dann irgendwelche Produktionen gestoppt haben. Und eigentlich geht es ja darum, halt eine verantwortungsvolle Einkaufspraxis auch irgendwie durchzuführen. Man muss dann halt echt mit dem Lieferanten in Austausch gehen und schauen, okay, wie kann man da was jetzt regeln oder so. Aber einfach zu sagen so, ja, wir haben weniger Bestellungen, Verkäufe, wir reduzieren jetzt bei euch auch. Das
ist schwierig. Aber wobei man bei Covid auch wirklich sagen muss, war ja auch irgendwie eine Sondersituation. Sehr schwierig, glaube ich, für viele. Keiner wusste, wie es weitergeht. Und bedeutet dann ja auch irgendwie, dann geht es ja auch um die Insolvenzen in Deutschland letztlich. Und dann fallen da auch Arbeitsplätze weg. Es ist halt, ja, also da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich hätte es sicher nicht besser gemacht. Aber es war jetzt für uns irgendwie eine gute Situation, weil wir halt irgendwie, ja, bei uns ging das dann halt so. Und weil wir auch nicht so groß sind, ne? Ich könnte jetzt also wenn es jetzt um Millionen Rucksäcke geht, dann hätte ich wahrscheinlich auch meine Bedenken gehabt.
Apropos Größe, genau, überlegt ihr mal, ob ihr noch irgendwie weiter wachsen wollt, vielleicht auch in Kooperation mit irgendwelchen anderen großen Unternehmen, Marken, dass man da irgendwie was zusammen veranstaltet. Das machen ja manchmal kleine Fair Fashion Labels halt auch, um einfach mehr Präsenz auch zu erhalten, Aufmerksamkeit zu bekommen.
Habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen in unserem Strategie-Meeting, dass wir das mehr machen wollen. Auch aus dem Grund, weil wir das wirklich total cool machen können. Also ist es so, wir haben einen Bereich, den haben wir dieses Jahr auch aufgestellt, das ist unser Corporate-Bereich, wo wir an Firmen verkaufen. Wenn jetzt eine Firma, sind jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt DHL sagt, sie möchten gerne in ihrem Gelb Rucksäcke haben, können wir das halt machen und auch relativ schnell und auch zu geringen Stückzahlen, weil durch die EU-Fertigung habe ich ja einen ganz anderen Flow. Also wir bestellen nicht alle 3 Monate 5 Container mit Rucksäcken, sondern es kommen kontinuierlich Rucksäcke. Also diese Leute, die für uns nähen, die nähen einfach kontinuierlich. Und das heißt, ich kann da diese Sondereinfertigung halt super reinschieben. Und in dem Corporate-Bereich ist es total cool, weil wir dadurch richtige Sondereditionen machen können. Also ich kann auch in der richtigen Farbe einfärben. Ich kann Logos platzieren, wo ich will. Ich kann halt alles machen und das ist natürlich auch in Kooperation mit Marken total cool. dass man wirklich sagen könnte, wir designen was zusammen. Das haben wir jetzt hier und da mal gemacht mit größeren Influencern, zum Beispiel mit Robert Mark Lehmann haben wir das jetzt gemacht. Ich sagte dem einen oder anderen was, das ist ein Meeresbiologe, der sich viel für Meerestiere, aber generell viel für Umweltthemen und Tierschutz einsetzt. Und da haben wir dann eine Orca-Edition gemacht. Und da haben wir unseren schwarzen Rucksack genommen, den gibt's auch immer noch. Der hat dann weiße Elemente, ist schwarz-weiß und hat so einen Orca-Stick drauf. Und dann haben wir gesagt, okay, der kostet jetzt ein bisschen mehr, aber davon gehen 10 Euro an den Orca Research Trust. Das ist so eine Einrichtung, die sich für die Erforschung von Orcas, aber auch für den Schutz von Orcas einsetzt, die wir über Robert dann auch kennengelernt haben. Und das sind so Projekte, die total cool sind und die uns auch helfen, irgendwie eine ganz andere Sichtbarkeit zu haben. Also ist auf jeden Fall das Thema, dass wir mehr mit anderen Labels zusammenarbeiten, weil ich glaube, ja, unsere Produkte eignen sich dafür eigentlich sehr gut. Und dann ist es auch so cool, dass wir dann, ne, ist dann nicht nur sowas wie, ja, wir machen jetzt unsere Tasche und da kommt euer Logo drauf und das ist jetzt die Kooperation, sondern wir könnten zum Beispiel mit irgendeinem Label sagen, pass auf, wir stellen das Produkt und ihr macht jetzt komplett das in eurem Design. Sowas könnte man halt machen, ne? Was halt voll spannend ist. Also da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf, aber ist dann natürlich irgendwie so, dass man so viele Themen hat und dann bleibt immer, ja, das sind dann so die Themen, die dann irgendwie gerne mal liegen bleiben.
Ja, klar. Nee, aber hört sich gut an. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also gerade solche Kooperationen sind ja auch einfach immer super wichtig, um solche Themen halt, euer spezielles Thema Upcycling dann auch nach vorne zu bringen.
Voll.
Genau, vorhin hattest du auch schon mal kurz so Zertifikate, Labels und sowas angesprochen. Genau, so viel wie ich weiß, gibt es für Upcycling ja kein Label, Zertifikat in dem Sinne. Meinst du, das würde euch was bringen, wenn es sowas auch geben würde, um das wirklich hervorzuheben, so wie der grüne Knopf oder das GOTS-Logo oder so, wo dann der Endverbraucher, die Endverbraucherin vielleicht gleich sehen kann, ah, cool, das ist ein Upcycling-Produkt, oder wie macht ihr das für den Kunden sichtbar?
Ja, also das ist, wäre total cool, wenn es sowas geben würde und es gibt nichts, zumindest gibt es nichts, was mir was nützen würde. Also wenn man so ein Label nimmt, dann muss das Label ja bekannt sein. Also sonst bringt es ja auch nichts. Und ich habe jetzt auch, ich habe auch ehrlich gesagt nichts wirklich gefunden, was irgendwie im Augenmerk hat fürs Thema Upcycling. Es gibt viel so Recycling-Standards, solche Sachen gibt's, aber Upcycling leider nicht. Ich glaube, wenn es sowas gäbe, wäre es schon cool, gerade so größere Firmen. Also wir haben jetzt, ich habe es ja angesprochen, ne, wir haben dann ab und zu sind wir mit Konzernen im Gespräch. Und die fragen uns dann, ja, wir müssen das jetzt in unserem Gremium irgendwie platzieren. Habt ihr irgendwie ein Zertifikat oder irgendwas? Dann sagen wir halt immer, gibt's halt für Upcycling nicht. Würde ich euch gerne geben. Und manchmal glaube ich dann schon, dass gerade in solchen Entscheidungsprozessen, wo es dann einfach nur mit einem Brett und einem Haken irgendwie einhergeht und wir haben den Haken dann bei Zertifikat nicht, dann sind wir halt raus. Also in solchen Prozessen ist es echt ärgerlich. Aber ich glaube, so beim Endkunden können wir das sehr gut wettmachen durch einfach sehr transparente Kommunikation. Also wir haben wirklich unseren ganzen Prozess gezeigt auf Video und sozialen Netzwerken. Wir waren mit unabhängigen Journalisten bei unserer Produktion. Das war Galileo von ProSieben da, jetzt war ZDF Plan B da. Dann war Robert Mark Lehmann auch vor Ort und hat irgendwie alles dokumentiert. Das heißt, wir haben halt dadurch versucht, irgendwie einmal natürlich, indem wir selber dokumentieren und halt zeigen, was wir machen, und wir verstecken auch nichts, also kann online auch sehen, wo wir produzieren, wie die Firma heißt, wahrscheinlich kann man sogar die näher googeln, die wir da vorstellen, also wir versuchen das einfach sehr transparent zu machen und damit rüberzubringen. Und das Coole ist natürlich, dass bei unserem Produkt ist es auch manchmal so ein bisschen offensichtlich, ne? Also mit dem Gurtschloss, dass das irgendwie, dass da irgendwas hintersteckt, kann man sich, glaube ich, denken. Und dann haben die Produkte teilweise Barcodes, wenn die halt sehr hell gefärbt sind. Also beim Gelben zum Beispiel sieht man ab und zu den Barcode. So kann man das sehen. Versuch es halt selber transparent zu kommunizieren, aber über ein Label leider noch nicht.
Ja, das wäre tatsächlich mal was, weil es gibt ja immer mehr Upcycling Unternehmen oder Marken, und wie du schon sagst, genau, bei manchen ist es dann ein Kriterium, das Zertifikat, obwohl ich auch oft finde, dass einfach, wenn man halt gut und transparent kommunizieren kann und wirklich alles offenlegen kann, ist das manchmal viel, viel mehr wert als ein Zertifikat einfach auch. Aber da könnte man sich vielleicht auch nochmal im ganzen Zuge dieser ganzen neuen Regularien und Gesetze was nochmal vielleicht überlegen, mal sehen. Vielleicht kommt da ja jemand drauf.
Vielleicht hört es ja einer.
Was ist deine Meinung denn generell sonst so zum nachhaltigen Konsum, Adrian? Meinst du, genau, Konsum und Nachhaltigkeit ist so ein bisschen widersprüchlich natürlich, aber meinst du, man kann es eigentlich miteinander auch irgendwie verbinden, wenn man halt wirklich berücksichtigt, okay, ich kaufe wirklich auch nur das ein, was ich jetzt wirklich brauche, nicht diese 70 Teile im Jahr, sondern vielleicht nur 5 Teile im Jahr? Oder wie hat sich da bei dir auch was beim Konsumieren irgendwie verändert in den letzten Jahren?
Ja, also grundsätzlich, ich meine, wir sind bei allem, was wir tun, trotzdem ein profitorientiertes Unternehmen. Das heißt, wenn ich mich jetzt dahinstellen würde und sagen würde, ja, ich finde Konsum total scheiße, dann würde das irgendwie ein Widerspruch sein. Ich glaube, Konsum ist einfach Bestandteil unserer Gesellschaft und ist der Grund, warum wir überhaupt Kultur haben, warum wir überhaupt da stehen, wo wir stehen. Also ist ein bisschen so ja der wirtschaftliche Motor. Aber Konsum geht halt auch nachhaltig. Und das ist das, wofür wir plädieren. Also nachhaltiger Konsum bedeutet für uns einfach, dass man eine sehr bewusste Entscheidung trifft, Produkte zu wählen, die zwar auch die eigenen Bedürfnisse befriedigen, aber auch den Planeten schonen und generell, dass die Kosten auf niemanden umgelagert werden, ne? Also nicht auf andere Menschen und nicht auf den Planeten. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wie wir das ganze Thema sehen. Und klar, also diese ganze Wegwerfen-Mentalität, das habe ich ja vorweg schon gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen das Problem. Also Temu und Co. Ist sicher nicht der Weg, dass man sagt, ich kaufe mir jetzt irgendwie T-Shirts, die trage ich zweimal und werfe die dann weg. Also das ist falscher Konsum, meiner Meinung nach. Richtiger Konsum wäre, ich kaufe mir Sachen, an die ich glaube, von denen ich überzeugt bin, die auch sehr langlebig sind, die qualitativ hochwertig sind, die nachhaltig produziert sind und die mich einfach lange begleiten können. Dann finde ich, ist Konsum auch nicht verkehrt. Also quasi weniger, aber dafür besser kaufen. Das ist so der Schlüssel.
Ja, mit Temu und Shein und so, das ist so krass, wie sich das jetzt wirklich in den letzten
Ja.
Jahren, Monaten irgendwie so entwickelt hat, ne? Also ich weiß auch gar nicht, wie das auf einmal passieren konnte.
Ja,
Irgendwie, also so viel
also
wurde.
du hast mich aber auch gerade noch dazu gefragt, wie ich selber dazu stehe. Und also mein Thema ist auch, also ich versuche das so gut wie möglich umzusetzen, aber ich merke selber, wenn ich jetzt nicht Adrian die Marke Airbag bin, sondern Adrian der Konsument, dass man dann teilweise auch wirklich ja vor der Entscheidung steht, kann ich mir das jetzt leisten oder nicht? Und dann muss man auch irgendwie stark sein. Dann muss man sich auch sagen, ich kann mir das jetzt gerade nicht leisten, obwohl ich eher theoretisch sagen könnte, doch, ich kann es mir ja leisten, ich muss einmal bei Temu bestellen, ne? Also das ist so ein bisschen was, glaube ich, auch der Grund ist, warum das jetzt so befeuert ist, weil diese Online-Plattformen, ist ja nicht nur Temu, gibt es ja auch noch andere, einfach das Leuten ermöglichen, ihr Konsumlevel beizubehalten, trotz Inflation und trotz ja, Wirtschaftsschwierigkeiten. Also ne, die Wirtschaft ist jetzt nicht die beste, die Inflation ist größer, Leute haben einfach weniger Geld. Und dann kommen solche Player um die Ecke und sagen, ja, hey, wir können das kompensieren, indem wir einfach euch die gleichen Sachen billiger anbieten. Und das ist dann natürlich ist verlockend irgendwie. So stelle ich mir das vor.
Absolut. Das
Ja.
ist ein schöner psychologischer Trick auf jeden Fall. Und das glaube ich auch, dass da viele nicht widerstehen können. Also, naja, mal gucken. Adrian, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit
Ja.
und würde dich jetzt eigentlich nur nochmal auch bitten, ob du noch irgendwas noch unseren ZuhörerInnen mitteilen möchtest, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe, was dir vielleicht noch auf dem Herzen liegt, was du auf jeden Fall irgendwie noch erzählen möchtest über AirPack oder noch mitgeben möchtest.
Ich glaube, ich finde eigentlich, das letzte Thema war doch cool, wo wir darüber gesprochen haben. Also ich würde mir wünschen, dass wir das als Gesellschaft schaffen, aus dieser Krise ein bisschen rauszukommen. Irgendwie Nachhaltigkeit ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, kommt mir zumindest so vor. In meiner Perspektive ist das so mittlerweile einfach nicht mehr so, wie es vor einigen Jahren war. Und ich wünsche mir, dass wir das wieder irgendwie befeuern können, weil das Thema ist nach wie vor genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als vor 2, 3 Jahren, weil wir immer noch nicht genug verändert haben. Das heißt, für mich wäre das total wichtig, dass wir da gemeinschaftlich als Gesellschaft und als Leute, die auch daran glauben, versuchen, das Thema wieder in den Vordergrund zu rücken. Und ja, jeder, der da draußen vor der Entscheidung steht, kaufe ich mir jetzt einen Rucksack bei Temu oder warte ich noch mal ein bisschen, bis ich mir einen kaufen kann, vielleicht bei Airpack, vielleicht bei Freitag. Gibt viele tolle Rucksack-Labels, die nachhaltige Sachen machen, aber dann halt besser was Vernünftiges kaufen als irgendwie einen Schrott. Es sei denn, es ist Autoschrott.
Genau. Sehr schönes Schlusswort. Nee, das stimmt auch. Ich beobachte es leider auch, dass das Thema Nachhaltigkeit gerade wieder so ein bisschen, und das während Corona war es so aufgeputscht und nach Corona hat es leider irgendwie so einen stetigen Rückgang erlebt. Finde ich auch sehr schade. Ich hoffe auch, dass sich das bald ändert. Gut, genau, du hast jetzt auch noch eine Frage für mich vorbereitet.
Ja, also ich wollte dich eigentlich auch speziell dazu fragen, würde mich jetzt auch voll interessieren, ist eigentlich witzig, dass es jetzt so passt. Also meine Hauptfrage an dich wäre wirklich, wie nimmst du die Branche oder das ganze Thema Fair Fashion und Nachhaltigkeit gerade so wahr? Bist du der Meinung, dass wir auch in einer Eco-Fair-Krise stecken oder genau, wie kriegst du das so mit? Du sprichst ja mit vielen, wie ist der Stand?
Genau, habe ich ja leider eben schon gesagt. Ich habe leider auch das Gefühl, dass das Thema momentan nicht so wichtig ist. Jeder möchte es irgendwie haben, aber keiner möchte dafür zahlen. Das ist das Problem. Und leider poppt es auch so überall an jeden Ecken auf, dass so viele Marken halt Insolvenz auch beantragen, kaputt gehen, verkaufen müssen oder wollen. Und das finde ich ist schon so ein bisschen beängstigend. Ich habe da jetzt auch noch nicht so richtig die Lösung, wie man das wieder richtig rücken kann. Also es geht eigentlich nur über Kommunikation, irgendwie immer wieder darüber reden. Das sage ich eigentlich auch jedes Mal. Aber man muss es halt immer wieder präsent machen und einfach darauf hinweisen, was für Problematiken wir damit haben. Ich meine, man sieht es jetzt eigentlich, also man freut sich natürlich über den schönen Sommer, dass das so schön warm ist, aber das sind auch schon teilweise jetzt wieder hier Temperaturen, die auch nicht normal sind. Und wenn man das so sieht in Italien, Türkei, Griechenland, die ganzen Krisen, da werden Notstände ausgerufen, weil das Wasser knapp wird, weil es so trocken ist. Das hat ja alles was damit zu tun. Und aber das ist das Problem, solange es noch nicht so richtig dicht vor der Tür ist, nimmt man es dann immer noch nicht so wahr und reagiert nicht darauf. Aber ja, es ist echt kritisch momentan, auch für die ganzen nachhaltigen Marken auf jeden Fall, vor allem für die Kleinen, die versuchen irgendwie zu überleben, weil dann doch leider immer schnell eher zu dem 9,99 € T-Shirt irgendwie gegriffen wird. Ja. Also ja.
Ja, ja, es ist auch das, was ich so aus der Branche mitkriege. Also man muss wirklich versuchen, gerade als kleines Label, wir sind ja auch ein kleines Label, sich breit aufzustellen. Es gibt immer irgendwie Bereiche, die irgendwie schwieriger sind als vorher. Wir versuchen dann innovativ neue Sachen zu machen, neue Kunden zu finden, Kooperationen jetzt mit Firmen. Das ist so ein bisschen unser Weg. Weil wenn wir jetzt einfach genauso weitergemacht hätten, wie wir vor 3 Jahren gemacht hätten, dann würden wir, glaube ich, jetzt auch vor Problemen stehen. Und das kriege ich, glaube ich, ganz viel aus der Branche so mit, weil es dann da vielleicht auch irgendwie, ich meine, wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht so alt, dann ist es auch leicht, sich mal ein bisschen neu zu erfinden, was Neues auszuprobieren. Aber wenn man dann so ein Label ist, was seit 15, 20 Jahren auf dem Markt ist und eigentlich da sagt, ja, wir haben das doch immer so gemacht, dann ist es
gefährlich.
Dann ist es gefährlich, ja.
Ja, ja, und solche Kooperationen halt sind wirklich dann hilfreich einfach. Ne? Man kann sich da unterstützen und ich glaube, so funktioniert es dann einfach auch nur.
Ja.
Ja, mal gucken, muss man weiter beobachten und weiter drüber reden auf jeden Fall. Adrian, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. War super interessant, wird super spannend. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg auf jeden Fall mit Airpack. Und ich denke mal, das wird man auch noch weiter verfolgen können. Und genau, ich wünsche erstmal einen schönen Tag und nochmal vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, Sabine, war sehr, sehr schön.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Bis dann, ciao.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Super interessant, wie sich die Marke Airpack entwickelt hat und wäre es nicht mal eine Idee, einen Standard inklusive Zertifikat für Upcycling-Produkte zu entwickeln? Genau wie Adrian hoffe ich auch, dass das Thema Nachhaltigkeit bald mal wieder mehr in den Vordergrund rückt. Es darf einfach nicht mehr optional sein, sondern muss in jeder Unternehmensstrategie verankert sein. Adrian hatte während der Folge noch die Firma Retrace erwähnt. Dazu gibt es tatsächlich auch eine Folge, Nummer 18, ist schon ein bisschen länger her, aber hör dir die auch mal an, wenn du magst. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Hast du Fragen oder auch Anregungen, die mir dabei helfen, den Podcast weiterzuentwickeln und noch interessanter für dich zu gestalten? Dann melde dich sehr gerne bei mir. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf.